Geduld und Hoffnung. Darüber spreche ich heute. Geduld und Hoffnung. Diese leuchtenden Worte kommen einem ja gerade recht, wenn man mitten im Lernen ist, Prüfungsstress hat, die Bücher am liebsten aus dem Fenster pfeffern möchte oder das Skript, weil es einem einfach nicht in den Kopf geht, weil es so ein blöder Stoff ist, wo man vielleicht in den PC reinhauen will, weil er sich jetzt aufgehängt hat und das, was man die letzte Zeit geschrieben hat, natürlich noch nicht gespeichert. Oder Geduld und Hoffnung dann, wenn man der Freundin, dem Kollegen schon echt dreimal, viermal die Hand gereicht hat, versucht hat, mit dem irgendwie klarzukommen. Wenn man sich bemüht und bemüht und einfach nichts passiert. Ja. Und dann Geduld und Hoffnung. Weil diese Situation kennen wir ja alle. Wir versuchen uns gut zu verhalten, wir versuchen unser Leben gut zu gestalten. Und trotzdem erleben wir, dass manchmal gar nichts zurückkommt. Ne? Wie gesagt, die ausgestreckte Hand gegenüber der Mutter, dem Bruder, der Freundin, dem Kollegen. Ein bisschen schwierig ist oder das Verhältnis ist schwierig und man bemüht sich drum, man macht eine kleine Aufmerksamkeit oder man redet und es kommt nichts dabei raus. Oder so viele andere Bereiche, wo man bei all dem, was man tut und das Beste investiert, anscheinend nichts rausbekommt. Und ich habe das jetzt in verschiedenen Varianten auch mal wieder erlebt, dass man es einfach nicht in der Hand hat, auch wenn man selber tut, was in den eigenen Kräften steht, das kann vorkommen. Und in dieser Situation habe ich ein spannendes Wort von Paulus gefunden im Römerbrief, Römer 15. Da heißt es, alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Geduld, Trost der Schrift, Hoffnung. Paulus sagt, die Heilige Schrift, also die Bibel, die er bis dahin kennt, ist voller Lebenserfahrung, ist voll mit Menschen, die allesamt nicht perfekt waren, aber etwas erlebt haben, was uns hoffen lässt. Und tatsächlich, da gibt es ja ganz viele Geschichten, wo man ja Geduld und Hoffnung brauchen könnte. Denkt nur an die Israeliten. Sie sind jahrelang in Ägypten unter Fremdherrschaft, sind geknechtet, entscheiden sich zu fliehen, ziehen los in die Wüste und dann vor ihnen das Rote Meer, hinter ihnen die Streitmacht der Ägypter, die sie wieder einholen soll. Und die Situation hat sich im Prinzip noch verschlechtert. Im Vergleich zu vorher, die Situation ist maximal mies. Momentaufnahme. Einige Momente später haben sie es geschafft, durchs Rote Meer zu ziehen, die Ägypter abzuschütteln und die Situation sieht ganz anders aus. Natürlich kann das Zweckoptimismus sein, so Geduld und Hoffnung. Das stimmt. Manchmal braucht es eben nicht Geduld. Manchmal muss man eben auch auf den Tisch hauen oder irgendwas anderes machen. Aber es gibt diese Situation, wo man nicht vorschnell aufgeben sollte. Und von einer möchte ich euch heute erzählen. Seit einem guten Jahr begleite ich einen jungen Mann, einen Jungen, der ist so 10, inzwischen 11. War damals noch in der Grundschule, stammt aus sozial schwachem Hintergrund und braucht einfach ein bisschen Aufmerksamkeit auch. Und meine Aufgabe ist es, mich wöchentlich mit ihm zu treffen, im Idealfall zusammen ein bisschen zu lernen, aber auch einfach Zeit mit ihm zu verbringen und ihm zu zeigen, du bist es wert und auch ein bisschen zu zeigen, wie man in diesem Leben zurechtkommt. Der arme Kerl hat nämlich überhaupt keine Ressourcen, überhaupt keine Unterstützung. Ob er Hausaufgaben macht oder nicht, interessiert keinen. Ob er Fortnite oder anderes zockt bis spät in die Nacht, anscheinend auch nicht. Und wie er sich so in der Schule anstellt, naja. Jedenfalls kenne ich ihn und sehe, lesen geht so maximal auf dem Level eines Zweitklässlers. Deutsch kann er tatsächlich nur gebrochen, spricht so in abgebrochenen Sätzen und natürlich wie Kraut und Rüben von der Grammatik her. Mathe, ja, so ein bisschen Kopfrechnen und so, aber dann war's das, ne? Ja, wie soll das besser werden, wenn man nicht bereit ist zu lernen, wenn einen niemand anhält, was zu machen? Wie wird seine weitere Laufbahn aussehen? Mit welchen Skills, mit welchem Wissen verlässt er in ein paar Jahren die Schule? Und welche Jobs sind dann möglich? Natürlich nur prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Wie geht es da mit seinem Leben weiter? Was kann dabei rauskommen? Und nebenbei hat er noch so ein kleines Gewaltproblem, weil er sich halt immer wieder auf dem Schulhof prügelt und ja, weil er sich immer wieder prügelt und das irgendwie der einzige Weg ist, sich Respekt zu verschaffen. Gelegentlich fallen unsere Treffen auch aus, weil er es irgendwie vergisst oder weil dann plötzlich was anderes wichtig ist. Also es ist ein hartes Brot. Und trotzdem mag ich ihn, ja. Und ich habe mich aber gefragt, Mensch, bringt's das denn? Mehrfach gefragt. Bringt's das? Ist meine Energie hier richtig investiert? Oder gäbe es nicht vielleicht Kinder, die da mehr mit anfangen können, die man mehr fördern könnte, dass ich mehr Gutes tun kann, in Anführungszeichen? Ist eine echte Frage. Und trotzdem muss ich sagen, das geht nicht. Wir können doch nicht ein Kind abschreiben, das 10 Jahre alt ist, 11 Jahre alt ist, abschreiben. Sagen, nee, bei dem ist jetzt vorbei. Da ist jetzt keine Chance mehr. Dem sein Leben ist jetzt verbaut. Mit 10, 11 Jahren. Das gibt's doch nicht. Finde ich. Und weil ich so denke und weil ich ihn mag, machen wir weiter und treffen uns. Und gelegentlich sagt er mir schon auch mal, du bist der Einzige, der sich für mich interessiert. Krass, ne? Du bist der Einzige, der sich für mich interessiert. Wow, und dann meine 1,5 Stunden Treffen in der Woche, das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt haben wir uns neulich getroffen und dann sagt er zu mir, hey, ich muss besser Deutsch lernen. Wie geht das? Und ich gebe zu, die Ideen, die ich hatte, wie man besser Deutsch lernen kann, die sind da nicht so auf Enthusiasmus gestoßen. Aber für mich war es ein totaler Lichtblick. Ah, der will was lernen. Der merkt selber, dass es irgendwie weitergehen muss. Nochmal eine Woche später treffen wir uns wieder und er hat scheiß Laune, kann ihn kaum ansprechen. Wir laufen eine Weile schweigend in der Gegend rum und ich ertrage das einfach. Und dann sagt er: Ach komm, ich erzähl's dir, du verstehst mich. Und dann erzählt er mir, dass er sich heute wieder eine Schlägerei geleistet hat mit einem Typ, den er bedroht hat. Und dass jetzt Schulausschluss auf dem Tablett steht. Und fragt mich, was man dann machen kann, wenn man Schulausschluss hat. Und was man dann überhaupt für Jobperspektiven hat. Und sagt mir, pff, eigentlich mir wäre es ja egal, aber ich will meinen Eltern irgendwie das nicht antun. Und ich denke, ah, sehr gut. Kleine, kleine Schritte. Und wir denken drüber nach, was man machen kann. Und ihm fiel zum Beispiel Drogendealer ein. Aber ich habe ihm da eher abgeraten, tatsächlich. Und seine Daueridee ist ja, Gangster-Rapper zu werden. Gangster-Rapper, der ganz schnell X Millionen macht und dann entsprechend mit den dicken Autos durch die Innenstädte unserer Republik zu fahren, wie das so viele ja so gern machen, auch ohne dass sie schon die mega erfolgreichen Gangster-Rapper sind. Ja, das war bisher seine Hauptidee und ich habe ihm gesagt, naja, wer weiß, nicht jeder kann so ein erfolgreicher Rapper werden und Millionen nach Hause bringen, und will man das auch so alles, was damit zusammenhängt? Und so saßen wir auf so einem Spielplatz, ne, und haben richtig Männergespräche geführt, auf der Bank sitzend, die Ellbogen auf den Oberschenkeln und zwischen uns eine Tüte Chips und ein ernstes Gesicht aufgesetzt, wie so, ja, wie zwei alte Haudegen, und darüber gesprochen. Und so im Gespräch entsteht, und auch von ihm her, dass man vielleicht auch was anderes machen könnte, dass man Elektriker werden könnte oder Schreiner oder eben auch auf dem Bau arbeiten. Ja, jetzt werden wir konkreter in unseren Ideen und realistischer in unseren Ideen. Man kann ja auch erstmal Elektriker werden und dann durchstarten, wenn dann noch die große Rap-Karriere kommt. Auf jeden Fall sind da Pflänzchen der Hoffnung. Und jetzt nochmal eine Woche später reden wir wieder und er sagt, oh, ich habe morgen eine Arbeit und oh Mann, ich werde es bestimmt verkacken und so blöd und ey, ich habe echt keinen Bock mehr auf die Schule und ich habe keinen Bock mehr, immer Dreier und Vierer zu haben. Ich hätte gern mal eine Zwei. Und ich denke, ich traue meinen Ohren nicht. Was sind das für neue Ideen? Und dann sage ich, ja gut, wenn das so ist, dann gehen wir jetzt mal zurück nach Hause. Du holst dein Buch, was du für morgen brauchst. Dann setzen wir uns hin und dann lernen wir ein bisschen zusammen. Hä, was? Echt jetzt und so? Ja, echt jetzt und so? Dann holen wir das Buch. Zu meiner Überraschung ist das Buch auffindbar. Es ist nicht in der Mitte auseinandergebrochen. Und er weiß sogar, welche Seiten er sich angucken soll, welche Seiten für morgen gefordert sind. Ist doch gut. Und wir setzen uns hin und wir lernen was über die Wirbeltiere. Reptilien und Amphibien und Fische und Vögel und Säugetiere. Ne? Tja, Fun Fact. Auch was gelernt. Und am Ende sage ich zu ihm, ey, ich wünsche dir viel Erfolg morgen. Und er umarmt mich und sagt, danke, mir wünscht niemand Erfolg. Wie krass ist es, Leute, oder? Wie krass ist es? Und da muss ich sagen, ich sehe so viel Gutes im Moment. Das hätte ich nicht gesehen. Hätte ich nach ein paar Wochen oder Monaten gesagt, hey, das lohnt sich nicht. Vergiss es. Geduld und Hoffnung. Und tatsächlich auch unter denen, die wir in der katholischen Kirche als Heilige verehren, und unter den Personen der Bibel, die Herausragendes leisten, sind schon viele dabei, wo das erstmal gar nicht so gut aussieht. Man kann an den berühmten Zachäus denken, den Zöllner, der eigentlich ein ziemlicher Halsabschneider, ein Gierhals ist und so weiter und der sich da völlig verändert. Man kann zum Beispiel auch an Mose denken, der, bevor er seine große Karriere mit Gott startet, einen Ägypter erschlägt. Oder man kann zum Beispiel auch an Paulus selbst denken, der die Christen erstmal verfolgt hat und der als Person sicherlich, glaube ich, ein sehr unangenehmer Mensch war. Rechthaberisch, aufbrausend, verbal übergriffig und so. Also ich bin nicht sicher, ob ich heute so sein großer Freund wäre, würde er heute leben. Und trotzdem ist aus ihm der große Apostel geworden. Geduld und Hoffnung. Geduld und Hoffnung brauchen wir mit den anderen, die ja, die können sich verändern, brauchen wir mit dieser Welt, denn auch ja, die kann sich verändern. Und wir brauchen auch, wenn wir ehrlich sind, auch manchmal Geduld mit uns selber, denn auch wir ziehen manchmal Dinge ab, die man nicht versteht. Das möchte ich euch heute mitgeben. Und dazu habe ich noch einen großartigen kleinen Text gefunden von Erich Kästner. Rundheraus: Das alte Jahr war keine ausgesprochene Postkartenschönheit, beileibe nicht. Und das Neue? Wir wollen's abwarten. Wollen wir's abwarten? Nein, wir wollen es nicht abwarten. Wir wollen nicht auf gut Glück und auf gut Wetter warten. Nicht auf den Zufall und den Himmel harren, nicht auf die politische Konstellation und die historische Entwicklung hoffen, nicht auf die Weisheit der Regierungen, die Intelligenz der Parteivorstände und die Unfehlbarkeit aller übrigen Büros.
Wenn Millionen Menschen nicht nur neben, sondern miteinander leben wollen, kommt es auf das Verhalten der Millionen, kommt es auf jeden und jede an, nicht auf die Instanzen. Wenn Unrecht geschieht, wenn Not herrscht, wenn Dummheit waltet, wenn Hass gesät wird, wenn Muckertum sich breit macht, wenn Hilfe verweigert wird, stets ist jeder Einzelne zur Abhilfe mit aufgerufen, nicht nur die jeweils zuständige Stelle. Jeder ist mitverantwortlich für das, was geschieht und für das, was unterbleibt. Und jeder von uns und euch muss es spüren, wann die Mitverantwortung neben ihn tritt und schweigend wartet. Wartet, dass er handle, helfe, spreche, sich weigere oder empöre, je nachdem.